Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Bibelstunde und ich freue mich, dass wir uns heute Abend hier versammelt haben, um gemeinsam in das Wort Gottes hineinzuschauen. Und wir sangen gerade eben auch, rede zu mir, mein Heiland. Und das ist auch mein Wunsch. Es ist mein Wunsch, dass heute Jesus Christus durch sein Wort, dass Gott durch sein Wort direkt zu uns hineinspricht, dass er uns bewegt. Und ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen, auch diejenigen, die vielleicht zu Hause per Livestream mithören, auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Bibelstunde. Ich möchte zu Beginn gerne Gott einladen, auch hier in diese Bibelstunde. Und wem es möglich ist, den möchte ich bitten, dass er dazu aufsteht. Mein himmlischer Vater, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, die wir haben dürfen, dass wir uns hier so öffentlich treffen dürfen, um gemeinsam in dein Wort hineinzuschauen. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass dein Wort spricht. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen weit machst, dass du unsere Ohren weit machst, dass du zu uns sprichst. Rede zu uns und lege uns dein Wort auf. Ich möchte dich bitten, dass du mir die richtigen Worte schenkst, dass ich das Richtige weitergeben kann. Bitte segne du uns, sei du bei uns. Amen. Nun, wir stehen ja im Titusbrief in Kapitel 3 und vor zwei Wochen hat ja der Erwin schon den Einstieg in Kapitel 3 gemacht und ich möchte gemeinsam mit Ihnen nochmal diese Verse durchlesen, damit wir gemeinsam auf dem gleichen, ich sag mal, Level sind, damit wir gemeinsam auch auf dem gleichen Stand sind. Und ich lese Titus 3, die Verse 1 bis 8. Und Paulus schreibt an Titus: Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemanden verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig und ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachten Lüsten und Vergnügen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Soweit dieser erste Abschnitt aus dem Kapitel 3 im Titusbrief. Und letztes Mal ist Erwin schon etwas darauf eingegangen, hat uns eine grobe Einleitung gegeben in diesen Abschnitt. Und er erklärte uns auch diese grobe Gliederung dieses Textes. Wir sehen in den ersten zwei Versen das Anliegen von Paulus. Und dann fährt er weiter in den Versen 3 bis 7, da geht er auf die Begründung ein. Er erklärt sein Anliegen. Warum ist es ihm so wichtig? Um was geht es ihm? Und in Vers 8, da wiederholt er nochmal sein Anliegen, um es einfach zu unterstreichen, um da einen Rahmen zu bilden. Erwin erwähnte auch den Hauptgedanken von diesem Abschnitt. Weiß vielleicht irgendjemand noch den Hauptgedanken von diesen ersten 8 Versen? Um was geht es Paulus hauptsächlich in diesen ersten 8 Versen? Das sind schon 2 Wochen her, etwas länger. Was ist das Hauptanliegen? Worum geht es Paulus in diesen ersten 8 Versen? Richtig, vielen Dank. Eifrig gute Werke tun. Ich habe das mal so zusammengefasst, vergiss nicht die Bedeutung der guten Werke. Sei eifrig und tue gute Werke. Das ist das Hauptanliegen, darum geht es Paulus. Und das möchte er Titus mitgeben. Und er sagt, sei eifrig. Tue gute Werke. Vergiss nicht diese Werke. Diese Werke, die werden zweimal in diesem Abschnitt erwähnt, in Vers 1 und in Vers 8. Und in diesem Abschnitt, in diesen ersten 8 Versen, da geht es hauptsächlich darum, um die heilige Lebensweise. Wir haben das ja schon sehr häufig gehört, dass im Titusbrief allgemein diese 2 großen Themen ausschlaggebend sind. Es ist die gesunde Lehre und die heilige Lebensweise. Das sind so diese 2 Hauptgedanken in dem gesamten Titusbrief. Und hier in diesen ersten 8 Versen, die wir uns schon angeschaut haben, da geht es hauptsächlich darum, um die heilige Lebensweise. Wie kann ich so leben, dass ich heilig leben kann? Doch diese heilige Lebensweise, sie basiert, sie ist darauf gegründet, auf dieser gesunden Lehre. Erwin erwähnte letztes Mal dieses Bild von dem Haus und ich fand es sehr schön, dieses Haus. Und wir wissen, dass jedes Haus auf einem Fundament gegründet ist. Und dieses Fundament, das ist die gesunde Lehre. Dieses Fundament ist nicht sichtbar. Nicht alle Fundamente sind sichtbar, die meisten Fundamente liegen unterhalb der Erde. Und so ist auch die gesunde Lehre eher ein Punkt, ein Bestandteil, das nicht so öffentlich ist, das nicht so präsentiert wird. Doch das gesamte Haus, die heilige Lebensweise, sie ist auf diesem Fundament, auf der gesunden Lehre gegründet. Und mag das Haus noch so schön sein, mag es noch so kompliziert gebaut sein, aber wenn es ein Fundament nicht hat, so bildet sich irgendwann mal eine Schräglage und dieses Haus stürzt ein. Und so ist auch für jede Lebensweise, für jede heilige Lebensweise eine gesunde Lehre fundamental. Und genau darum geht es hier. Paulus möchte in erster Linie eine gesunde Lehre vermitteln, damit wir auf dieser gesunden Lehre aufbauen können und eine heilige Lebensweise führen können. Kapitel 3, Vers 1. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, was Erwin letztes Mal auch erwähnt hat. In dem ersten Vers geht es Paulus hauptsächlich um das Verhältnis von der Gemeinde zu der Regierung. Es geht um das Verhältnis von den Christen zu allen Obrigkeiten. Und Erwin hat insgesamt 6 Punkte erwähnt, wie es ganz praktisch im Leben eines Christen auszusehen hat. Der erste Punkt war, jede Regierung, die an der Macht ist, ist von Gott eingesetzt. Dazu haben wir Römer 13, Vers 1 gelesen. Jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und dabei fragt Gott nicht nach meiner Meinung, ob ich die Regierung toll finde oder nicht. Nein, jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Der zweite Punkt, den wir uns angeschaut haben, lautet: Gehorsam und Unterordnung ist die vordergründige Verantwortung der Gemeinde. Dazu haben wir ebenfalls Römer 13, die ersten 2 Verse gelesen. Von uns als Gemeinde, von uns als Kinder Gottes verlangt Gott, dass wir der Regierung Gehorsam leisten sollen. Wir sollen uns ihnen unterordnen. Das bedeutet gehorsam sein. Christen sollten allen Gesetzen der Regierung Gehorsam leisten. Jedes Vergehen, jede Sünde gegen den Staat ist gleichzeitig auch eine Sünde gegen Gott. Wir sind dazu verpflichtet, jeder Obrigkeit, jeder Regierung Gehorsam zu leisten. Der dritte Punkt war, auch wenn die Regierung von Gott eingesetzt ist, ist sie doch nicht die höchste Autorität. Auch wenn jede Regierung, jede Obrigkeit von Gott eingesetzt ist, bedeutet es nicht, dass sie die höchste Autorität ist. Und wir erinnern uns an die Geschichte aus der Apostelgeschichte, wo es den Aposteln verboten worden ist, weiter zu predigen. Und Paulus sagt diese bekannten Worte, dass er sagt, ihr verbietet es uns zwar, dass wir weiter lehren sollen, aber Gott hat uns was anderes geboten und wir gehorchen Gott. Im dritten Punkt haben wir uns genau damit auseinandergesetzt, was es bedeutet, wer hat die höchste Autorität. Im vierten Punkt haben wir uns angeschaut, dass die Regierung ein Apparat Gottes ist. In Römer 13, Vers 4 wird 2-mal erwähnt, dass jede Regierung ein Diener Gottes ist. Es ist im ersten Augenblick etwas paradox, etwas unverständlich, wie kann es möglich sein? Aber so erklärt uns das Paulus. Und er sagt, jede Regierung ist ein Diener Gottes. Im fünften Punkt haben wir uns angeschaut, dass Christen für jede Regierung auch beten sollten. 1. Timotheus 2, 1 bis 3, da werden wir aufgefordert, für Könige und Statthalter, für Präsidenten, für jede Obrigkeit, die über uns steht, zu beten. Es ist eine Aufgabe. Es ist ein Gehorsamsschritt, der nicht immer leicht fällt. Vor allem dann nicht, wenn man hinter der Regierung vielleicht nicht steht, wenn man mit der Regierung, ja, nicht so einverstanden ist. Auch dann trotzdem für die Regierung zu beten. 1. Timotheus 2, die ersten drei Verse. Und im sechsten und letzten Punkt haben wir uns angeschaut, dass Christen dazu nicht aufgerufen werden, die Regierung zu stürzen. 1. Korinther 7, 20 bis 21. In diesem Punkt haben wir uns ein wenig damit auseinandergesetzt, ob es für einen Christen möglich ist, in der Regierung tätig zu sein. Und unterm Strich kamen wir zu dem Ergebnis, es ist vollkommen egal, in welchem Beruf der Christ tätig ist. Fakt ist, oder das Wichtigste ist, wie treu ist dieser Christ in seinem Beruf. Darum geht es. Vollkommen egal, ob er nun Politiker ist oder ob er Bauzeichner ist, so wie ich. Es ist vollkommen egal. Wichtig ist, wie treu übt dieser Christ seinen Dienst in Bezug auf Jesus Christus aus. Diese sechs Punkte haben wir uns letztes Mal mit Erwin oder durch Erwin auch angeschaut. Eine kurze Wiederholung. Und dann fährt Paulus weiter und er sagt in Vers 1 sagt er, die Christen sollen sich unterordnen, sie sollen gehorsam sein und sie sollen zu jedem guten Werk bereit sein. Zu jedem guten Werk. Diese guten Werke spielen bei Titus eine große, eine zentrale Rolle. Leider verdrängen wir diese guten Werke viel zu oft. Leider schieben wir sie ab und sagen, sie sind nicht so wichtig. Und Erwin hat das letztes Mal auch erwähnt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, vom Pferd zu fallen. Man kann entweder links oder rechts vom Pferd fallen. Es gibt diese eine Möglichkeit, dass man die Werke zu sehr betont, dass man sehr viel Wert drauf legt und sagt, diese Werke sind sehr wichtig. Ich möchte mir den Himmel verdienen. Ich möchte gute Werke tun, um Gott zu beeindrucken, damit er mir das ewige Leben schenkt. Das ist falsch. Das ist falsch, da fällt man links vom Pferd runter. Doch man kann auch rechts vom Pferd runterfallen. Das ist diese Tatsache oder die Möglichkeit, dass man die Werke ganz abtut und sagt, gute Werke, die sind überhaupt nicht nötig. Wir leben heute in der Zeit der Gnade und nur die Gnade alleine zählt. Ich kann tun und machen, was ich möchte, allein die Gnade zählt. Auch das ist nicht biblisch. Auch das ist falsch. Auch da fällt man rechts vom Pferd runter. Nein, für uns als Gemeinde, für uns als Kinder Gottes ist es wichtig, dass wir auf dem Pferd sozusagen bildlich gesehen, dass wir sitzen bleiben, dass wir in der Mitte bleiben. In Bezug auf die Werke bedeutet es, auf dem Pferd sitzen zu bleiben, dass wir die Werke richtig einsetzen. Dass wir gute Werke vollbringen, aber nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir schon errettet worden sind, sollen wir gute Werke tun. Weil wir die Gnade Gottes erfahren haben, sollen wir gute Dinge tun, um Gott zu verherrlichen, um Jesus Christus zu verherrlichen, um anderen Menschen zu dienen, um andere Brüder und Schwestern zu erbauen. Das ist der richtige Grund, das ist die richtige Position für gute Werke. Und genau um diese guten Werke geht es Titus hier in Kapitel 3. In Vers 2 führt nun Paulus sein Anliegen weiter aus und dabei geht Paulus nun auf diese guten Werke ein. Wir sehen in Vers 2, dass es nun um diese guten Werke geht und er möchte etwas genau erklären, was sind diese guten Werke? Und er erwähnt zwei Dinge, die auf keinen Fall zu den guten Werken dazugehören. Und dann sagt er zwei Dinge, die aber unbedingt zu den guten Werken dazugehören. Und Paulus beginnt zuerst mit zwei Dingen, die er erwähnt, die auf keinen Fall dazugehören. Und da heißt es in Vers 2, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Den ersten Punkt, den Paulus hier erwähnt, der auf keinen Fall zu den guten Werken dazu gerechnet werden sollte, der heißt oder der lautet, dass sie niemanden verlästern. Genauso wie in Vers 1 mit dem Wort sie, genauso ist auch hier in Vers 2 die Gemeinde damit gemeint. Die Gemeinde darf niemanden verlästern. Und das ist ein etwas altes Wort, verlästern. Was bedeutet dieses Wort? Was denkt ihr, was bedeutet es, wenn Paulus uns hier auffordert und sagt, du darfst niemanden verlästern? Was könnte er damit gemeint haben? Verletzen. Du darfst niemanden verletzen. Was noch? Schlecht über jemanden reden. Richtig. Ich darf nicht böse über jemanden reden. Ich darf nicht schlecht über ihn reden. Das griechische Wort, was Paulus hier gebraucht, heißt blasphemeo. Und es klingt sehr bekannt uns, daher kommt unser deutsches Wort Blasphemie. Und das Blasphemie bedeutet, wenn man in gottloser Respektlosigkeit von Gott spricht. Wenn man über Gott sich lustig macht, wenn man sich über Gott Witze macht, ihn beschimpft, über ihn sich lustig macht. Blasphemeo steht hier. Doch Paulus gebraucht hier dieses Wort nicht in Bezug zu Gott, sondern er gebraucht dieses Wort in Bezug zu den Menschen. Und Paulus sagt, du darfst dich über den anderen Menschen nicht lustig machen, du darfst nicht schlecht über ihn reden, du darfst den anderen Menschen nicht durch den Dreck ziehen, du darfst über den anderen Menschen nicht lästern, du darfst nicht schlecht reden, wenn diese Person nicht da ist. Kinder Gottes treten füreinander ein, besonders dann, wenn der andere nicht da ist. Viel zu oft sind wir dazu geneigt und es passiert uns auch viel zu schnell, dass wir über andere Menschen schlecht reden. Wir lästern über den anderen, wenn er nicht da ist. Hast du schon gehört, was er getan hat? Hast du schon gehört, was er mir gesagt hat? Hast du gehört, was ihm passiert ist? Schon wieder? Viel zu schnell huschen uns böse Worte, schlechte Worte, Worte, die den Ruf unseres Bruders, unserer Schwester zerstören. Worte, wo wir das Bild unseres Bruders kaputt machen. Wir lästern. Wir lästern über den anderen und wir lästern über den anderen und wir rechtfertigen uns dann auch noch. Und wir sagen dann noch, ja, das ist doch die Wahrheit. Ich habe doch nichts Falsches gesagt. Darf man nicht mehr die Wahrheit sagen? Doch auch wenn wir die Wahrheit aussprechen, auch dann ist es böses Reden. Auch dann zerstören wir den Ruf unseres Bruders oder unserer Schwester. Auch dann ist es Lästern. Auch dann ist es Verlästern, Blasphemeo, schlecht reden über einen anderen. Und Paulus sagt, nein, dieses böse Reden, dieses schlechte Reden, das gehört nicht zu den guten Werken. Das gehört nicht zu den guten Werken. Und wenn wir heilig leben wollen, wenn wir gute Werke tun wollen, dann dürfen wir nicht schlecht reden über unseren nächsten Bruder. In Epheser 4, Vers 31 schreibt Paulus, Epheser 4, Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerungen sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Alle Lästerungen seien von euch weggetan. Wenn wir eine heilige Lebensweise führen wollen, wenn wir gute Werke tun wollen, dann sollten wir niemanden lästern. Dann sollten wir niemanden verlästern. Und dieses Niemand schließt nun wirklich alle Personen ein. Es ist vollkommen egal, ob diese Person nun im Raum ist oder nicht. Es ist vollkommen egal, ob ich diese Person mag oder nicht. Es ist vollkommen egal, ob ich mit ihr einverstanden bin oder nicht, ob diese Person mich vielleicht verletzt hat, ganz schlimm verletzt hat, ob sie mich beleidigt hat. Paulus differenziert hier das nicht. Nein. Paulus macht keine Gruppen und sagt, diese Personen, die darfst du lästern und diese nicht. Nein, Paulus sagt, niemand. Und dieses Wort niemand schließt alle Menschen ein, vollkommen alle. Ob es nun mein Chef ist, ob es mein größter Feind ist, ob es nun mein Nachbar ist, mit dem ich seit 2 Jahren Streit habe, ich darf niemanden lästern. Eine große Herausforderung für uns Christen heutzutage, weil es für uns so normal geworden ist. Weil es für uns so normal und so natürlich geworden ist, schlecht zu reden. Aber Paulus sagt, nein, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, es gehört nicht zu diesen guten Werken, es gehört nicht zu der heiligen Lebensweise, wenn wir andere verlästern. Nein, es ist nicht gut. Und nach dieser ersten Eigenschaft geht Paulus weiter und er zählt noch eine zweite Eigenschaft auf und es heißt im Vers in der Mitte dann, dass sie nicht streitsüchtig sind. Dass sie nicht streitsüchtig sind. Schon im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus an Timotheus, dass ein Diener Gottes, ein Diakon, nicht streitsüchtig sein darf. Und hier geht es nun aber um die gesamte Gemeinde. Es geht nun wirklich um jeden Christen, es geht um jedes Kind Gottes. Und Paulus sagt, jedes Kind Gottes, jeder, der wiedergeboren ist, darf nicht streitsüchtig sein. Eine kleine Gemeinde in Mecklenburg, sie hatte einen Pastor, einen sehr guten Pastor. Er kümmerte sich sehr herzhaft um diese Gemeinde und er liebte diese Gemeinde. Und diesem Pastor fiel eine ältere Dame auf, die regelmäßig den Gottesdienst besuchte. Und irgendwann mal nach dem Gottesdienst ging er auf diese Dame zu und er stellte sich vor und sie kam ins Gespräch. Und dabei kam heraus, dass diese Dame nach dem Frieden sucht. Sie hatte einen tiefen Unfrieden in ihrem Herzen, sie war unruhig und sie sagte, mir fehlt etwas. Ich merke, ich brauche Jesus Christus und ich bin auf der Suche nach Jesus Christus. Doch diesen letzten Schritt, diesen entscheidenden Schritt konnte sie nicht tun. Es verging die Zeit, es vergingen Monate, es vergingen Jahre. Diese Frau kam jedes Mal zum Gottesdienst, sie war jedes Mal da. Doch tat sie diesen letzten Schritt nicht. Und die Zeit verstrich und es kam, wie es kommen musste. Diese alte, sehr weise auch Frau wurde krank und sie lag im Sterben. Sie lag im Sterben und ein letztes Mal rief sie ihren Pastor an und sagte, lieber Pastor, komm mich besuchen, ich bin so unruhig. Etwas fehlt mir, mein Herz ist unruhig. Der Pastor machte sich natürlich sofort auf den Weg und er kam zu dieser alten Dame und sie kamen ins Gespräch und er fragte sie, was ist der Grund, dass sie noch immer einen Unfrieden in ihrem Herzen verspüren? Sie sind schon so lange zu uns in den Gottesdienst gekommen. Sie wissen so viel über Jesus Christus, doch warum sind Sie immer noch so unruhig? Die Dame antwortete, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Pastor blieb dort und sie sprachen viel und die Dame erzählte auch viel und nebenbei erwähnte sie einen Streit mit einer Nachbarin. Der Pastor ging etwas auf diesen Streit ein und je länger sie dann um diesen Streit dann sprachen, desto mehr wurde diese alte Dame böse. Ihr Kopf wurde richtig rot, ihre Augen wurden richtig böse. Und diese alte Dame sagte, oh, diese Nachbarin, was sie mir angetan hat, was für Herzensleid hat sie mir bereitet. Dieser Frau werde ich nie vergeben. Und nun wusste der Pastor, wo das Problem lag. Nun wusste der Pastor, dass ein Feind sich noch in diesem Herzen festgebissen hat. Mit viel Liebe, mit sehr viel Sanftmut erklärte der Pastor dieser alten Dame, dass sie dieser Frau vergeben soll. Denn wenn sie dieser Nachbarin nicht vergibt, dann kann auch Gott ihr nicht vergeben. Und diese alte Dame sah mit einem verzweifelten Blick diesen Pastor an und antwortete, wenn Gott mir dann nicht vergibt, so muss er es lassen. Und diese alte Dame starb im Unfrieden. Sie war nicht bereit, ihrer Nachbarin zu vergeben. Sie war nicht bereit, ihrer Nachbarin vergeben und sie starb in diesem Unfrieden. Und der Pastor schreibt in seinem Buch, dass er noch nie so am Boden zerstört ein Haus verlassen hat. Er war noch nie so betrübt und so fertig gewesen nach einem Gespräch als mit dieser Dame. Diese Dame hat eigentlich den Weg erkannt. Sie wusste, was zu tun ist, doch war sie nicht bereit, ihrer Nachbarin zu vergeben. Und sie starb im Unfrieden. Es ist dieser alte Mensch, es ist diese sündige Natur, die in uns Menschen drinnen wohnt. Und dieser alte Mensch, der veranlasst uns, mit anderen Menschen zu streiten. Und dieser Streit, er entzweit jeden Menschen. Aber er entzweit nicht nur den Menschen, nein, er entzweit auch Gott und mich. Durch diesen Streit zwischenmenschlich entsteht auch eine Kluft zwischen mir und Gott. Jeder Streit, der zwischen den Menschen geschieht, reißt automatisch eine Kluft zwischen dem Menschen und auch Gott. Nun hat aber Gott durch seinen Sohn Jesus Christus Frieden mit der Welt gemacht. Und lasst uns hierzu 2. Korinther 5 lesen. 2. Korinther 5, die Verse 18 bis 19. 2. Korinther 5, 18 bis 19. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 18 bis 19, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott selbst stellt sich als ein Gott des Friedens vor. Wir finden sehr viele Bibelstellen, Römer 15, Vers 33, 1. Thessalonicher 5, 23. Überall stellt sich Gott als ein Gott des Friedens vor. Gott ist ein Gott des Friedens. Und er hat durch Jesus Christus die sündige Welt mit sich selber versöhnt. Wenn nun also der Geist Gottes, der Geist des Friedens, in uns drinnen wohnt, in meinem Herzen wohnt, wie kann ich dann streitsüchtig sein? Entspricht das nicht absolut dem Wesen Gottes? Das ist doch ein Widerspruch. Wenn Gott sich als ein Gott des Friedens vorstellt und wenn er seinen Geist, den Geist des Friedens, in meinem Herzen wohnen lässt, wie kann ich dann im Streit mit einem anderen Menschen leben? Das funktioniert nicht. Nein, Gott hat uns zu einem Dienst der Versöhnung berufen. Wir sollen die Menschen mit Gott versöhnen und damit automatisch auch zwischenmenschlich versöhnen. Beides, die Versöhnung, der Frieden zwischen den Menschen, geht Hand in Hand mit dem Frieden mit Gott. Wir können nicht beides auseinanderreißen. Matthäus 6, 14 bis 15. Matthäus 6, 14 bis 15. Es geht um den Knechten, der nicht bereit war, seine Mitknechten zu vergeben. Und Jesus Christus sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Der Friede mit allen Menschen hängt sehr eng mit dem Frieden mit Gott zusammen. Ich kann nicht sagen, dass ich Gott liebe, aber meinen Bruder oder meine Schwester hasse. Ich kann nicht sagen, dass ich Gott liebe, aber meinem Nachbar aus dem Weg gehe, weil ich mit ihm Streit habe. Ich kann nicht sagen, dass ich Gott liebe, aber meine Familienangehörige, die meide ich, weil ich Streit mit ihnen habe. Bitte versteht mich nicht falsch. Auch in meinem Leben gab es viel zu oft die Situation, dass ich gestritten habe. Wenn ich zurücksehe und zurückdenke, dann gab es sehr viele Situationen, wo ich mich mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern, auch mit meiner Frau gestritten habe. Viel zu oft kam es vor und ich musste Buße darüber tun. Es ist falsch, es ist von der Bibel her nicht richtig zu streiten und ich musste Buße darüber tun. Aber Paulus geht es hier nicht um diese einmalige Sache, wenn ich einmal gestritten habe und Buße getan habe. Nein, Paulus sagt, der Christ, das Kind Gottes, darf nicht streitsüchtig sein. Das ist ein großer Unterschied. Der Christ, das wiedergeborene Kind Gottes, darf nicht streitsüchtig sein. Das ist nicht eine einmalige Sache. Nein, es ist eine Charaktereigenschaft. Es ist ein Wesenszug. Und dieser Wesenszug ist nicht göttlich, weil Gott ein Gott des Friedens ist. Und er hat seinen Geist in uns wohnen lassen. Und es entspricht nicht dem göttlichen Wesen, dass wir im Streit leben, bleiben, dass es ein Zustand bleibt. Gott kann uns jede Tat vergeben. Jede Tat kann Gott uns vergeben, egal wie schlimm sie auch zu scheinen sein mag, egal wie schlimm sie ist. Die Tat kann uns Gott vergeben, aber Gott kann uns niemals den Zustand vergeben. Und das müssen wir deutlich unterscheiden. Wenn ich in meiner Sünde verharre, wenn ich in diesem Streit verharre, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, so wie die alte Dame auf dem Sterbebett, dann kann mir Gott diesen Zustand nicht vergeben. Es liegt an mir, diesen Zustand zu verändern. Es liegt an mir, diesen Wesenszug zu verändern. Ich darf nicht im Streit leben. Ich darf nicht streitsüchtig sein. Es ist nicht göttlich, dass wir im Streit leben, dass wir mit einer Person im Streit verbleiben auch. Doch was ist, wenn ich einen Streit hatte mit einer Person, mit meinem Nachbarn? Ich habe mich mit ihm gestritten. Es ist eine gewisse Zeit vergangen und Gott sprach zu mir, Gott hat mir die Augen geöffnet, dass ich falsch gehandelt habe und ich gehe zu dieser Person, ich gehe zu meinem Nachbar und ich bitte diesen Nachbar um Vergebung. Und ich sage, lieber Nachbar, hör zu, ich habe falsch gehandelt, es tut mir leid, was ich gesagt habe, was ich getan habe, bitte vergib mir. Doch dieser Nachbar, er ist nicht bereit, mir zu vergeben. Was ist dann? Bleibe ich in dieser Sünde verharrt? Was denkt ihr? Eine Frage an euch, was ist, wenn mir der Gegenüber nicht vergeben möchte? Was passiert dann? Bleibt die Sünde auf mir? Bleibe ich in diesem Zustand des Streites? Nein. Ja, wenn Gott uns vergibt, wenn wir bei Gott um Vergebung bitten, ja, dann sind wir rein, okay. Haben wir eine Bibelstelle vielleicht im Kopf, die genau diese Situation einbetrifft? Ja. Richtig, richtig. Römer 12, Vers 18. Das ist die Bibelstelle, die ich gemeint habe, Römer 12, Vers 18. Und Paulus sagt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Paulus sagt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet Frieden mit allen Menschen. Wenn Gott mir die Augen öffnet und er mir zeigt, Victor, du hast dich versündigt gegenüber deinem Kollegen, du hast Streit mit ihm gehabt und es ist an der Zeit, sich mit ihm zu versöhnen, dann muss ich alles mir erdenklich Mögliche tun, um mich mit dem Kollegen zu versöhnen. Ich muss jede Möglichkeit ausschöpfen, um mich mit dem Kollegen zu versöhnen. Doch ist dieser Kollege nicht bereit, sich mit mir zu versöhnen, mir die Sünde zu vergeben, so liegt die Schuld nicht mehr bei mir, so ist die Verantwortung nicht mehr bei mir. Aber vorausgesetzt ist, so wie es hier Paulus im Römerbrief sagt, dass ich alles tun soll. Ist es möglich, so versuche alles, schöpfe jede Möglichkeit aus. Wir sind von Gott dazu berufen worden, im Frieden zu leben, weil sein Geist in uns wohnt. Wenn ich aber im Streit verharre, wenn ich in dieser Streitsucht verharre und nicht bereit bin, anderen Menschen zu vergeben, so kann auch Gott mir nicht vergeben. Paulus sagt, diese Streitsucht, dieses Streiten, dieses nicht bereit sein zum Vergeben, das entspricht nicht der heiligen Lebensweise. Das entspricht nicht den guten Werken. Ich lese uns nochmal Vers 2 vor. Da heißt es, dass sie niemanden verlästern, also dass sie nicht schlecht reden, dass sie nicht lästern, dass sie den Ruf eines anderen nicht zerstören und dass sie auch nicht streitsüchtig sein sollen, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Nachdem nun Paulus hier zwei Dinge aufzählt, die auf jeden Fall nicht zu den guten Werken dazugerechnet werden dürfen, wechselt er die Seite. Er gebraucht hier dieses Wort sondern. Es ist ein Verbindungswort. Ein Wort, das zwei Gegenseite aufzeigt. Paulus war zuerst auf dieser einen Seite und er sagt, diese zwei Dinge, die gehören auf jeden Fall nicht zu den guten Werken. Doch nun wechselt er die Seite und er sagt, das gehört nicht dazu. Nun zeige ich euch Dinge, die auf jeden Fall dazu gehören. Diese Dinge, die ich jetzt erwähne, sie gehören zum heiligen Lebensweise dazu. Sie gehören zu den guten Werken dazu. Und der erste Punkt, die erste Eigenschaft, die auf jeden Fall zu den guten Werken dazugehört, heißt, sie sollen gütig sein. Was heißt gütig? Was bedeutet es, wenn Paulus sagt, sie sollen gütig sein? Die Christen sollen, die Gemeinde soll gütig sein. Wie bitte? Jetzt habe ich nicht akustisch. Gut sein, gütig, ja, da steckt das Wort gut drin. Wir sollen gut sein, okay. Was kann das noch bedeuten, gütig? In sich Salz haben? Habe ich es richtig verstanden? Ja, okay. Okay, dass die Werke salzig sein sollen? Ich habe mal da etwas nachgeschlagen, ich habe dieses Wort mal auch nachgeschaut, was da im Urtext steht. Und da steht ein Wort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Epikes heißt es. Und es bedeutet, oder man kann es auch übersetzen mit mild sein. Oder man kann es auch übersetzen mit gelinde oder nachsichtig oder freundlich sein. In einem Dorf lebte ein Christ und dieser Christ, er war sehr vorbildlich gewesen. Und es gab viele Jugendliche in dem Dorf, die überhaupt nicht nachvollziehen konnten, wie dieser Christ lebt. Denn diesen Christen hat man nie schimpfen gehört. Man hat ihn nie irgendwie jemanden verschlagen oder murren, lästern, sonstiges gesehen. Und diese Jugendlichen dachten sich, Mensch, lass uns mal dieser Tatsache auf den Grund gehen. Wieso ist dieser Mann immer so freundlich? Wieso lächelt er immer? Wieso schimpft er nie? Wieso beklagt er sich nie? Und sie dachten sich, wir spielen dem mal einen Streich. Mal schauen, wie der reagieren wird. Sie wollten ihn herausfordern. Sie wollten schauen, wie reagiert er auf eine Extremsituation? Wird er dann endlich schimpfen? Wird er dann endlich um sich schlagen und fluchen? Diese Jugendlichen wussten ganz genau, dass dieser Christ Nachtschicht hatte, dass er nicht da war in der Nacht. Und sie trafen sich früh morgens und sie fingen an, sein Dach abzudecken. Es waren viele Jugendlichen, sie bildeten eine Schlange und einer, der oben saß, gab ein Ziegel nach dem nächsten runter und so deckten sie sein komplettes Dach ab. Sie stapelten die Dachziegel schön in seinem Vorgarten auf und sie waren gerade fertig, als die Sonne aufging. Sie wussten, der Christ kommt gleich. Sie stellten sich einige Meter daneben. Und sie warteten dann darauf, wann kommt endlich dieser Christ und wie wird er reagieren, was wird er tun? Schimpft er endlich, flucht er endlich, rastet er vollkommen aus? Als der Christ um die Ecke bog, glaubte er seinen eigenen Augen nicht. Sein Haus ist komplett abgedeckt, die Dachziegel liegen im Vorgarten. Die Jugendlichen stehen da und kichern und sie warten. Was sagt er jetzt? Dieser Christ ging auf die Jugendlichen zu und sagte, Mensch, ihr müsst hungrig sein, ihr habt die ganze Nacht durchgearbeitet. Kommt mit rein, ich habe frisches Brot, ich habe Eier, ich habe Speck, ich mache euch ein Frühstück. Den Jugendlichen fiel der Kinnladen runter, das haben sie überhaupt nicht gerechnet. Sie dachten, er wird jetzt schimpfen, sie dachten, er wird fluchen, er wird ihnen hinterherlaufen. Aber dieser Christ war gütig, er war freundlich, er war mild gewesen, er war nachsichtig. Diese Jugendlichen halfen selbstverständlich dem Christ wieder sein Dach zu decken, nachdem sie dann gefrühstückt haben. Das ist Güte. Das ist Güte, das ist Nachsichtigkeit, das ist Freundlichkeit. Auf das Böse mit Liebe zu reagieren. Auf die Boshaftigkeit der Menschen mit Freundlichkeit und Liebe reagieren. Die Güte ist ein Wesenszug Gottes. Und ich erwähne hier nur ein Beispiel, eine Stelle aus dem zweiten Buch Mose. 2. Mose 34, Vers 6. 2. Mose 34, Vers 6. Hier geht es in der Geschichte geht es darum, dass Mose die Steintafeln, wo die 10 Gebote drauf standen, zerstört hat. Er hat sie kaputt gemacht in der Wut. Und Gott gibt ihm eine zweite Möglichkeit und er sagt, eine zweite Chance gebe ich dir. Wir treffen uns erneut auf dem Berg Sinai und ich möchte erneut diese 10 Gebote in diese steinernen Tafel hineinbrennen. Und in diesem Zusammenhang stellt sich Gott Mose selber vor. Und in 2. Mose 34, Vers 6 sagt Gott selbst über sich: Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Gott sagt, meine Eigenschaft, mein Wesenszug ist, dass ich groß an Güte bin. Ich bin groß an der Freundlichkeit. Ich habe viel von dieser Freundlichkeit. Ich bin sehr mild. Und weil Gott so viel Güte hat, groß an Güte ist, hat er durch diese Güte uns mit Jesus Christus, durch Jesus Christus, seine Gnade erwiesen. Da wir nun durch diese Gnade Jesu Christi Kinder Gottes geworden sind, sollte auch dieser Wesenszug, die Güte, in uns sichtbar sein. Diese Charaktereigenschaft, die Güte, diese Freundlichkeit, die Gott ausmacht, sollte durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, auch ein Bestandteil von uns sein. Galater 5, 22, ein sehr bekannter Vers. Galater 5, 22. Galater 5, 22. Da werden uns diese Früchte des Heiligen Geistes aufgezählt. Und ich lese uns diesen Vers noch einmal vor. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es ist die Frucht des Geistes, dass er gütig ist. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht an uns liegt, dass wir gütig sind. Wir können es gerne versuchen und aus eigener Kraft versuchen, so gütig wie möglich zu sein. Und vielleicht wird es uns die ersten 2, 3 Tage gelingen, dass wir besonders freundlich sind, dass wir besonders gütig zu anderen Menschen sind. Doch es wird sehr schnell der Zeitpunkt kommen, wo wir wieder sündigen werden, wo wir wieder fallen können, werden. Aus unserer eigenen Kraft heraus können wir nicht gütig sein, weil wir Sünder sind. Aber der Geist Gottes, der in uns wohnt, dieser Geist Gottes, dessen Frucht die Güte ist, er kann gütig sein. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Die Bibel vergleicht das Kind Gottes oder die wiedergeborenen Kinder Gottes häufig mit einer Öllampe. Nun, die Öllampe an sich kann nicht stolz darauf sein, dass sie leuchtet. Denn nicht die Lampe an sich selbst leuchtet, ja, nicht die Lampe an sich selbst brennt, sondern das Öl, das in der Lampe drinnen ist, das Öl brennt. Nun liegt es nicht an der Lampe, dass sie brennt, sondern es liegt an dem Öl, das in der Lampe drin ist, dass es Licht gibt. Und genauso ist es auch mit den Kindern Gottes. Die Güte ist keine Eigenschaft, die wir uns selber zuschreiben können. Nicht etwas, was wir aus eigener Kraft heraus produzieren sollen. Nein, die Güte ist eine Frucht des Geistes, der in uns drinnen wohnt. Und es liegt an uns, dass wir dem Geist Gottes Raum schenken, dass er seine Frucht entfalten kann, dass er das Öl zum Brennen bringen kann und dass das Öl brennen kann. Unsere Aufgabe besteht darin, nicht gütig zu sein, sondern danach zu schauen, dass wir genug Öl, dass wir genug Heiligen Geist in unserem Leben haben. Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir jeden Tag danach schauen sollen, dass wir in dem Geist Gottes bleiben, dass wir in Jesus Christus bleiben, dass der Geist Gottes jede Ecke, jeden Raum in meinem Leben ausfüllt, dass die Frucht des Geistes in mir sich entfalten kann, dass sie wachsen kann. Und der Geist Gottes, der in mir drinnen wohnen wird, oder wohnt, er wird diese Frucht wachsen lassen. Er wird die Güte in meinem Leben sichtbar werden lassen. Der zweite Punkt, den Paulus dann in Titus 3, Vers 2 erwähnt, er ist sehr ähnlich. Deshalb schließe ich das gleich zusammen zu einem Punkt. Er sagt, der zweite Eigenschaft, die auf jeden Fall zu den guten Werken dazugehört, das ist die Sanftmut. Er sagt, dass sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Wir können es uns nicht aussuchen, wem wir gegenüber sanftmütig sein sollen. Nein, Paulus sagt, sie sollen allen Menschen sanftmütig sein. Sanftmut ist ein Wort, mit dem wir eher etwas anfangen können. Sanftmut ist diese Freundlichkeit, ist diese Liebe, die wir haben können. Sanftmut allen Menschen gegenüber. Und dann alle Sanftmut. Wir sollen allen Menschen alle Sanftmut aufweisen. Auch meinem unfreundlichen Kollegen, auch dem Autofahrer, der mir gerade meine Vorfahrt genommen hat, auch dem Bruder und der Schwester, die mich beleidigt und die mich verletzt hat. Auch ihnen gegenüber sollen wir sanftmütig sein. Nun, diese Sanftmut bezeichnet nicht nur das Verhalten des Menschen oder seinen Umgang mit den anderen Menschen. Nein, die Sanftmut ist auch vielmehr die innere Einstellung des Herzens. Es ist die Haltung, die ich in meinem Herzen habe, die Haltung anderen Menschen gegenüber. Und durch diese innere Einstellung, durch die Haltung, die in meinem Herzen ist, entwickelt sich mein Charakter, mein Verhalten anderen Menschen gegenüber. Heute wird die Sanftmut sehr häufig mit Schwachheit und Weichheit abgetan. Ach, sanftmütig, das sind nur die Schwachen. Doch schauen wir in das Wort Gottes hinein, so sehen wir, dass die Sanftmut in Wirklichkeit genau das Gegenteil ist. Die Sanftmut ist ein Zeichen der wahren Kraft in uns. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Was ist leichter, wenn ein Mensch mir mit Boshaftigkeit begegnet, wenn ein Mensch zu mir kommt und mich beleidigt, wenn er mich beschimpft, wenn er mich runterputzt und sagt, wie schlecht ich bin? Was ist leichter, ihm ebenfalls mit Bosheit zu antworten oder ihm mit Liebe zu begegnen? Ich glaube, es ist viel leichter, ihn zurückzubeleidigen. Wir sind schnell darin, ihn ebenfalls zurückzuschlagen, ihm ebenfalls das unter die Nase zu reiben, wie schlecht er ist, was er alles falsch getan hat. Das geht leicht. Aber es erfordert Kraft und Stärke, dieser Person mit Liebe und mit Sanftmut zu begegnen. Derjenige, der sanftmütig ist, der ist derjenige, der wirklich stark ist. Doch ist diese Stärke nicht uns zuzuschreiben. Wir können uns nicht selber auf die Schultern klopfen und sagen, oh, war ich heute wieder sanftmütig und toll. Nein, die Sanftmut ist ebenfalls eine Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, 22 wird ebenfalls diese Sanftmut erwähnt. Und es liegt an uns, dass wir dieses Öl in uns brennen lassen. Es liegt an uns, dass wir in der geistlichen Dunkelheit, in der wir momentan noch zu Hause sind, am Arbeitsplatz, vielleicht zu Hause, auf der Straße, dass wir in dieser geistlichen Dunkelheit leuchten, als Licht leuchten. Dass der Geist Gottes, der in uns wohnt, dass er leuchtet. Dass diese Früchte des Geistes in uns sich entfalten können. Nein, wir sind nicht gütig und wir sind nicht sanftmütig. Im Gegenteil, wir sind von Grund auf böse und schlecht. Aber der Geist Gottes, der in uns wohnt, er ist gütig und er ist sanftmütig. Und unsere Aufgabe besteht darin, dass wir danach schauen, dass dieses Öl niemals aufhört, in uns zu existieren. Dass wir es sozusagen bildlich gesprochen, dass wir es immer wieder nachgießen. Dass wir dem Geist Gottes Raum in unserem Leben geben. Dass wir das Wort Gottes lesen und studieren, dass wir es forschen. Dass wir im Gebet mit Gott im Einklang stehen. Dass wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben sollen. All diese Dinge, sie tragen dazu bei, dass der Geist Gottes in uns mehr Raum bekommt. Dass das Feuer immer heller brennt, dass die Frucht immer größer und stärker wird. Das ist unsere Aufgabe. Damit schließt auch Paulus eigentlich sein Anliegen ab. Er schließt diese zwei Punkte ab und er kommt zu Vers 3, zu der Begründung, warum ihm dieses Anliegen so wichtig ist. Aber über diese Begründung werden wir dann die nächste Woche weiter hören. Und ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Ich möchte kurz zusammenfassen. In Vers 1 haben wir gesehen, dass es Paulus um die Beziehung zwischen der Gemeinde und der Regierung ging. Paulus sagt, es ist wichtig, was für eine Haltung wir der Regierung, der Obrigkeit gegenüber haben. Wir sollen ihnen untertan sein und wir sollen ihnen gehorsam sein. Wir sollen bereit sein zu jedem guten Werk. Und dann erwähnt Paulus zwei Dinge, zwei Eigenschaften, die auf jeden Fall zu diesen guten Werken nicht dazugehören. Und er sagt erstens, Kinder Gottes, die gute Werke tun wollen, Kinder Gottes, die eine heilige Lebensweise leben wollen, sie lästern nicht. Sie zerstören nicht den Ruf eines anderen, sie reden nicht böse, sie reden nicht schlecht über den anderen. Zweitens, sie sind nicht streitsüchtig. Sie leben nicht im Streit mit einem anderen. Nein, sie sind bereit, Menschen zu vergeben. Sie sind bereit, selber Buße zu tun. Und dann erwähnt er zwei Dinge, die den guten Werken entsprechen. Paulus sagt, wenn du eine heilige Lebensweise führen möchtest, wenn du gute Werke tun möchtest, dann sei gütig und sanftmütig. Aber sei es nicht aus eigener Kraft heraus. Versuche es nicht auf eigene Initiative heraus, gut, gütig und sanftmütig zu sein. Nein, lass den Heiligen Geist, lass den Geist Gottes in dir viel Raum. Schenk du ihm viel Raum, schenk du ihm die Möglichkeit, dass er seine Frucht in dir zum Entfalten bringen kann. Dass er sein Licht leuchten kann. Und damit schließt Paulus den Vers 2 ab. Und auch ich möchte hier abschließen. Und ich möchte gern zum Abschluss auch noch beten. Lasst uns gemeinsam dazu aufstehen und wir singen dann noch im Abschluss dann noch ein gemeinsames Lied. Lasst uns am Ende beten. Lieber Vater, vielen herzlichen Dank für den heutigen Abend. Danke, dass wir in dein Wort hineinschauen durften. Danke, dass du mir persönlich auch die Augen geöffnet hast und dass du zu mir gesprochen hast. Lieber Vater, hilf du mir, eine gesunde Lehre zu haben, hilf du mir, eine heilige Lebensweise zu führen. Hilf du mir, gute Werke zu tun. Hilf du mir, diese guten Werke zu tun, nicht um errettet zu werden, sondern gerade weil ich schon errettet worden bin. Hilf du mir, diese guten Werke zu tun, um dich zu verherrlichen, um dich groß zu machen. Und es tut mir leid, wo ich über andere Menschen schlecht geredet habe. Es tut mir leid, wo ich böse geredet habe, wo ich den Ruf eines anderen zerstört habe. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Auch da, wo ich mich gestritten habe mit anderen Menschen. Es tut mir leid. Und ich möchte dich bitten, dass du mir die Augen öffnest, dass du zu mir sprichst, dass ich auch da alles in Ordnung bringen kann. Hilf du mir, lieber Vater, auch hilf du mir, sanftmütig zu sein, hilf du mir, gütig zu sein, hilf du mir, dem Geist Gottes, der in mir wohnt, den du mir geschenkt hast, den du ausgegossen hast, hilf du mir, dass ich ihm sehr viel Raum gebe, dass er seine Frucht in mir entfalten kann und dass ich durch den Geist Gottes, durch seine Frucht gütig bin und sanftmütig. Gebrauche du mich, verändere du mich. Amen.